Expedition Ruhepol. Der Podcast mit Dr. Michael Stuller.
Bei der heutigen Episode der Expedition Ruhepol habe ich einen ganz außergewöhnlichen Gast bei mir, weil ich die Hilfe dieses Mannes auch selbst in Anspruch genommen habe hinsichtlich meiner Unruhe, Dr. Albert Kitzler. Er ist, für die, die ihn nicht kennen, Philosoph, Buchautor, hat sich auch als Jurist verewigt und vor allen Dingen hat auch 1994 einen Oscar erhalten für den Kurzfilm Schwarzfahrer. Und als ich ihn das erste Mal kontaktiert habe, nachdem ich sein Buch Nur die Ruhe gelesen habe, hat mich also am meisten fasziniert, als er zu mir gesagt hat: Wissen Sie, Herr Stuller, eigentlich ärgere ich mich gar nicht mehr, außer wenn ich mich beobachte, dass ich mich beginne zu ärgern. Grüß Gott, Herr Dr. Albert Kitzler.
Ja, hallo, Herr Stuller.
Was muss passieren, damit man zu dieser Lebenseinstellung mit der Anzahl von verschiedenen Berufen, von verschiedenen Wegen kommt? Und was muss man tun, damit man den Ansatz dieser Einstellung in sein eigenes Leben integriert?
Ich denke, zunächst einmal ist es wichtig, da eine Sehnsucht zu haben, zu erkennen, wie wichtig innere Ruhe eigentlich für unser letztendliches Lebensziel, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen, wie wichtig da innere Ruhe ist und wie störend und schädlich eben genau das Gegenteil sind, alles das, was Unruhe schafft, von Ärger, Sorge, Neid, Eifersucht, Ängste und was es dann noch so gibt, dass dieses eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und das Ziel der Persönlichkeitsentwicklung sein sollte, in diese innere Ruhe, in das Wohlgefühl in sich selbst, in seine Mitte kommen, ganz bei sich zu sein und sich wohlzufühlen in seiner Haut. Das ist das Erste. Und dann sollte man sich auf den Weg machen, die Wege zu prüfen, die dahin empfohlen werden. Und ich selbst bin da in der antiken Weisheitslehre und praktischen Philosophie fündig geworden. Da ist alles wunderbar entwickelt worden und ausgesprochen worden, auch Übungen dazu. Seitdem ist eigentlich nichts Neues dazugekommen. Die Weisheiten sind uralt, nur immer der Irrtum ist neu.
Was hat Ihre Sehnsucht nach dieser inneren Ruhe geweckt? Woran haben Sie gemerkt, Albert, mir würde jetzt mehr Ruhe gut tun?
Also eigentlich hat mich zur Philosophie gebracht die Frage, wie lebe ich ein glückliches Leben? Aber dann in der Vertiefung dieser Frage, auch in den Studien, die ich da betrieben habe, in den chinesischen, indischen und griechischen Weisheits- und philosophischen Schriften, habe ich dann gesehen, dass die häufigste Definition, die wir dort finden für ein glückliches, zufriedenes Leben, eben Seelenruhe ist. Das Glück liegt nicht in Äußerlichkeiten, nicht im Äußeren, nicht im Besitz, nicht in Verhältnissen, die man hat, sondern in einem selbst. Das ist die Quelle. Nicht, dass wir ohne äußere Verhältnisse leben könnte. Nein, wir sind darauf angewiesen, aber eigentlich kommt der Friede und die Ruhe aus einem selbst. Man muss also seinen Leben, seinen Seelenhaushalt aufräumen, wie Platon sich ausdrückte. Also man muss da negative Dinge versuchen zu eliminieren oder klein zu halten und das Positive entwickeln und man muss eine Harmonie und eine Zufriedenheit herstellen. Dann kommen wir zur Seelenruhe und das ist eigentlich die häufigste Definition für ein glückliches Leben. Also über den Umweg, über die Frage, was ist eigentlich ein glückliches Leben, bin ich dazu gekommen, dass das sehr viel mit innerer Harmonie und Ausgeglichenheit zu tun hat. Das heißt Seelenruhe, Seelenfrieden.
Sie haben in Reit im Winkel die Schule für antike Weisheit gegründet, Maß und Mitte nennt sie sie. Inwiefern spielt aus Ihrer Sicht die Umgebung zur Erlangung der inneren Ruhe eine Rolle? Das ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob man sich in Reit im Winkel, wo wir uns getroffen haben, aufhält und ein wunderschönes Bergpanorama genießen kann oder wie ich momentan in Wien bin, in einer 2-Millionen-Metropole, die laut ist, wo die Lautstärke eine immer bedeutendere Rolle spielt. Inwiefern ist die Umgebung für die Einrichtung der inneren Burg eigentlich maßgeblich?
Also maßgeblich würde ich nicht sagen. Wichtig würde ich schon sagen. Notwendig nicht unbedingt. Man kann auch in einer Großstadt zur Stille kommen. Denken Sie an Zen-Meditation, die braucht nur eine weiße Wand und möglichst eine ruhige Umgebung. Und wenn es da laut ist, kann man sich auch Oropax in die Ohren stecken, was ich seit vielen Jahren tue, falls falls es da Geräusche gibt, und dann zur inneren Ruhe kommen. Die innere Stille ist eigentlich das Wichtigste. Aber Natur ist außerordentlich wichtiger Faktor, diese Tendenz zur inneren Ruhe zu unterstützen. Die Umgebung, wie man sich umgibt, auch wie man sein Zimmer einrichtet, das hat nicht nur mit Natur und Stadt zu tun, aber wie man sich umgibt, dass man da Schönheit und Harmonie schafft, um sich herum eine Umgebung schafft, in der man sich wohlfühlt. Sehr hilfreich ist es natürlich die Natur. Ich habe 30 Jahre in Berlin gewohnt, ich kenne das Problem, aber ich habe mir immer ruhige Wohnungen ausgesucht in Parknähe. Und dann hatte ich auch das Glück, dann irgendwann in den letzten Jahren einen Zufluchtsort außerhalb von Berlin zu haben, in dem ich sehr viele Studien betrieben habe. Das war rein in der Natur, das war sehr ruhig. Ich denke, in der Natur, ich habe ein Buch darüber geschrieben, weil der Einfluss, finde ich, der Natur auf das Wohlgefühl, auf die innere Ruhe unglaublich groß ist. Und man sollte versuchen, möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen. Das ist ein außerordentliches Gesundheitsrezept, aber auch ein Rezept, zur inneren Ruhe zu kommen. Und ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben, vom Glück des Wanderns, wo ich diesem Phänomen nachgegangen bin. Ja, ich liebe die Natur, ich bewege mich in ihr, so oft es nur geht, und weiß, dass das einen großen Einfluss auf mein inneres Wohlbefinden, innere Ruhe hat. Sie kennen ja, haben sicherlich die Hörer auch mal von dieser neuen Tendenz aus Japan kommend, vom Waldbaden gehört, da klingt vieles an. Man untersucht das auch wissenschaftlich, was das denn da eigentlich, was da mit uns passiert in der Natur, warum das so wohltuend ist und zur Ruhe führt. Da gibt es dann verschiedenste Studien zu. Man ist dem auf die Schliche gekommen. Natürlich wussten die Alten das schon immer. Also es finden sich wunderbare Texte in den antiken Weisheitsschriften über die Kraft der Natur, die Liebe in der Natur und die Bedeutung für ein glückliches oder gelingendes Leben.
Was würden Sie Menschen, die hier im alltäglichen Leben ihr Dasein fristen, Berufe ausüben, die möglicherweise gar nicht glücklich machen, sozusagen als Einstiegswerkzeug empfehlen, damit man diese philosophische Betrachtungsweise zur Erlangung der Ruhe für sich in Anspruch nehmen kann? Wie fängt man eigentlich damit an?
Ja, vielleicht erst einmal ein Bewusstsein zu schaffen dafür, worauf es dabei ankommt. Deshalb würde ich empfehlen, gute Bücher zu lesen. Vielleicht von Seneca oder auch mal zu einem meiner Bücher zu greifen, weil das das Thema aller meiner Bücher ist. Also ein Bewusstsein zu schaffen, dass es in uns liegt, dass es nicht an äußeren Umständen liegt, dass man nicht die Dinge da auf andere Menschen oder bestimmte Verhältnisse, äußere Verhältnisse schiebt, sondern das Glück und Unglück, wie Demokrit, der griechische Philosoph, sagte, in der eigenen Seele liegen. Also wenn wir in uns aufräumen, uns auf den Weg machen, in uns aufzuräumen, selbstschädigende Gewohnheiten abzubauen, nährende, förderliche Gewohnheiten sich anzugewöhnen, einzutrainieren, einzuüben, zu verinnerlichen, dass es Haltungen werden, Werte werden, da ist schon ein großer Schritt getan, wenn man das erkannt hat, wie wichtig die Arbeit an sich selbst ist, dass man mit sich selbst in einen produktiven Dialog kommt, dass man sich selbst liebt, selbst annimmt mit allen Schwächen und Stärken, die man hat. Das heißt jetzt nicht, dass man von morgen bis abends vor sich hin grübelt, alles mit Maß und Mitte. Aber dann wird man über kurz oder lang, wenn man auch einen guten Lehrer hat oder gute Bücher dazu hat, zu sich immer näher zu sich selbst kommen. Und dann wird man, je mehr einem das gelingt, desto ruhiger wird man.
Und wie würden Sie, das wird ja dem Stoizismus teilweise zu Unrecht vorgeworfen, dass das eine abgestumpfte Betrachtungsweise ist, wo einem alles egal ist. Wie würden Sie da den Grenzstrang ziehen, dass es eben nicht so ist?
Ja, vielleicht habe ich dann, das ist auch noch ergänzend zu dem, was ich vorher gesagt habe. Diese Konzentration auf den Inneren geht einher damit, dass die äußeren Bezüge relativiert werden, dass das also nicht so wichtig genommen werden. Das Anhaften und diese Abhängigkeiten von Äußeren, die Schaden sind sehr schädlich, das Anhaften. Also wenn man da loslassen kann, wenn man das, und das lehrte die stoische Philosophie außerordentlich hilfreich, auch für uns Moderne, dass man das alles relativiert, die äußeren Dinge nicht für so wichtig nimmt. Das heißt aber nicht abstumpfen und dass man dann nicht etwa seiner Arbeit nachgeht, nicht dafür sorgt, dass man morgen vielleicht auch noch der Kühlschrank voll ist. Das bedeutet das überhaupt nicht. Nur, dass man sein eigenes Glück und Wohlbefinden nicht an andere Menschen hängt vollkommen oder an den Job oder an die Umstände, wie sie nun gerade mal sind, oder an das Wetter oder was es da sonst noch gibt. Das liegt alles in uns. Wenn in uns alles leuchtet und gut, wohlgeordnet ist, dann ordnet sich auch das Äußere oder dann nehmen wir das Äußere auch anders wahr. Dann wird es bei uns kein Missmut, kein Ärger, keine Frustration auslösen, sondern wenn uns etwas nicht gelingt, freuen wir uns trotzdem. Konfuzius sagte das einmal so. Wenn es mir gelingt, freue ich mich. Wenn es mir nicht gelingt, freue ich mich auch. Da sieht man diese Unabhängigkeit davon. Wir gehen mit dem um, was da draußen passiert. Wir haben das nicht in der Hand, aber damit gut umzugehen und aus allem etwas Gutes zu ziehen, das ist Lebenskunst. Und das trägt viel dazu bei, bestimmte negative Affekte, die unsere Seelenruhe stören. Ich nannte sie schon Angst, Sorgen, Neid, Eifersucht oder Gier, die abzubauen, klein zu halten und das sich innerlich unabhängig zu machen von dem, was äußerlich geschieht. Aber das bedeutet keineswegs eine Gleichgültigkeit oder ein mangelndes Interesse. Wichtig ist, dass man sich nicht abhängig und sein Glück nicht abhängig davon macht, was da draußen zufällig geschieht oder was mit mir geschieht, oder sondern sagt, nee, ich komme mit allem klar. Ich werde krank, ich komme damit klar. Der Weise versteht, krank zu sein, sagen die Alten. Der kann nicht die Krankheit verhindern, aber er versteht es, damit umzugehen. Und so ist es mit allen Dingen. Und die sind ja meistens andere Menschen oder äußere Umstände oder Entwicklungen, die uns ärgern oder über die wir die innere Ruhe verlieren. Wenn wir verstehen, lernen, damit gut umzugehen und aus allem etwas zu ziehen und aus allem und es als neutral zu betrachten, das hat der Stoa eingefordert. Betrachte das, was da draußen geschieht, als neutral. Was du damit machst, das ruft die Gefühle hervor. Und wenn du geschickt damit umgehst, ruft es gute Gefühle davor. Wenn du damit nicht gelernt hast, umzugehen, dann kommen Ärger, Zorn, dann kommt innere Unruhe, dann kommen negative Gefühle.
Wie gehen Sie mit negativen Affekten selbst um, wenn die Ihnen, egal ob in Reit, in Winkel oder in Berlin, entgegenflattern? Wie geht ein Professionist, ein philosophischer Professionist mit negativen Affekten um?
Ich frage mich, woher kommen die jetzt? Wieso habe ich jetzt diese negativen Gefühle? Und wenn ich die Ursache gefunden habe dafür, dann habe ich meistens auch schon das Mittel gefunden, sie zu überwinden. Das ist ein alter, das geht auf Buddha zurück. Das sind vier Schritte eigentlich. Zu erkennen, dass man ein Problem hat. Das zweite, die Ursache zu erkennen. Warum ärgere ich mich gerade? Drittens, zu sehen, wie ich diesen Ärger aufheben kann. Viertens ist der achtfache Pfad, zu üben, zu üben, zu üben, dagegen zu steuern, anders zu denken, loszulassen und das achtsam mit sich umzugehen. Da gibt es der achteilige Pfad, rechtes Denken, rechte Haltung, rechtes Reden, rechtes Verhalten, rechter Broterwerb, rechte Achtsamkeit, rechtes Meditieren. Dieser achtfache Pfad würde helfen, wenn ich dann ein Übungsprogramm speziell auf diesen Affekt anwende, auf dieses Problem. Nach einer gewissen Zeit, wenn ich beharrlich bin, wird es verschwunden sein. Ich habe das häufig ausprobiert. Und eigentlich immer mit Erfolg. Ich bin jetzt kein vollendeter Weiser. Ich entwickle nach wie vor auch hier und da mal Affekte. Aber die sind ganz schnell auch wieder verschwunden. Es überwiegt eine Freude am Leben und Ärger oder Zorn oder so. Das maximal ein paar Sekunden dauert. Das ist das wieder verschwunden. Und ja, es mag auch mal ein größeres Problem aufpoppen, da muss man sich damit auseinandersetzen und sich damit konfrontieren, wie Thich Nhat dann gesagt hat, erstmal zu umarmen, du bist ein Teil, ich sehe dich, dein Leid, ich sehe das Leiden, ich will es nicht negieren, ich will es umarmen und verwandeln in eine positive Energie. Und wenn man, da gibt es eine Menge Mittel, wie man das machen kann, und wenn man die anwendet, ist man da schnell auch wieder draußen. Und so geschieht es mir. So was jetzt mir. Also ich bleibe nicht lange im Unwohlsein da.
Ich glaube, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Das Erkennen selbst wird zu wenig sein. Ich glaube, das ständige Üben und das bewusste ständige Üben ist unabdingbar.
Ja, richtig. Das bewusste, methodisch gut geleitete, von guten Haltungen, guten Werten und richtigen Werten, dafür ist die Philosophie zuständig, diese zu erkennen, sich davon ein richtiges Selbstdisziplinierung, Selbsterziehung, da ein bisschen zu üben, da kann man enorm vieles in sich verändern. Wir sind alles nur ein Haufen, die Summe unserer Gewohnheiten, aber diese Gewohnheiten sind nicht in Stein gemeißelt. Neuroplastizität, unsere Gehirnwindungen, jede synaptische Verbindung, die ein verursacht, dass ein bestimmter Reiz ein bestimmtes Gefühl auslöst, die können wir alle ändern. Und damit können wir auch quasi alle unsere Affekte herunterkürzen oder gar ganz beseitigen. Setzt aber Beharrlichkeit voraus, setzt ein bisschen sich Bemühen voraus, Erkenntnis, ein bisschen gute Lektüre, guter Bücher, philosophischer Weisheitsliteratur, die einem da Übungen an die Hand gibt. Und dann ist das, kann man das in den Griff bekommen. Es gibt schwierige Fälle, es gibt sehr schwierige Prägungen, sehr Verletzungen, die ohne Fremdhilfe nicht aufzuheben sind. Das gibt es auch bis hin zu psychischen Erkrankungen, aus denen man selbst nicht rauskommt. Das sind schwierige Fälle. Für einen Normalsterblichen, der kann schon vieles aus eigener Kraft leiten. Aber viele Weisen des Altertums bis zum heutigen Tage sagte, sehr hilfreich ist in solchen Fällen auf jeden Fall ein Lehrer, ein Begleiter.
Sie bieten ja dieses Beratungskonzept im Einzel-, in Gruppen, in Seminaren an. Welche Leute kommen denn zu Ihnen in die Schule der antiken Weisheiten? Welche Leute nehmen Ihr Portfolio an Beratung in Anspruch?
Aus allen sozialen Schichten kommen sie. Was sie auszeichnet, ist eine Neugierde, eine Suche nach einem, dass sie sich bemühen wollen, Wege zu finden, ihre Freude zu erhöhen oder ein glückliches, gelingendes Leben zu führen. Eine Neugierde, eine Offenheit, eine Bereitschaft und ein Bewusstsein. Ich weiß noch nicht alles. Ich bin noch nicht am Ziel. Es gibt noch Dinge, die mich stören und die ich überwinden möchte. Ich bin aufgeschlossen, da zu hören, wie man das machen kann. Und es sind natürlich, die zur Philosophie kommen, das sind manchmal auch welche, die da eine Lösung in der Psychotherapie oder in einer Religion nicht gefunden haben und die mal versuchen, ja, was hat die Philosophie möglicherweise was dazu zu sagen? Konfessionsfrei, dogmenfrei, das ist das, was die Philosophie auszeichnet. Sie kennt keine Absolutismen, keine Dogmen, die unbedingt so gelten. Sie ist immer offen, immer im Stand der Frage, aber sie hat ganz tolle Antworten gefunden, die Angebote sind und die kann man prüfen und das für sich Passende herausnehmen. So habe ich es immer getan und bin damit gut gefahren und habe doch vieles in meinem Leben verändern können.
Die einzelnen Zugänge zu diesen Themen, die verarbeiten Sie auch akustisch für Ihre Fangemeinde. Das ist der Podcast Der Pudel und der Kern. Was ist momentan die aktuelle Folge?
Es geht um den Philosophen der Lust und der Freude, der Lebensfreude, Epikur, ein ganz wichtiger griechischer Philosoph, der auch eine philosophische Schule gegründet hat, in einem Garten, da sind wir wieder bei der Natur, und der gesagt hat, der Mensch will vor allen Dingen Lust, oder also wir können sagen, besser, die bessere Übersetzung ist Lebensfreude, und hat eine wunderbare Philosophie darauf begründet, die überhaupt gar nicht so Lust, die gar nichts mit zu tun haben, was wir unter Hedonismus, da kommt der Begriff her, oder Epikureatum verstehen. Nietzsche sagte schon, also die solche Worte benutzen, die haben den Epikur nie verstanden. Er war ein sehr bescheidener, demütiger Mensch, der die kleinsten Freuden des Lebens kosten konnte, der auch wusste, dass dazu Bescheidenheit gehört und Genügsamkeit gehört und ganz bestimmt nicht schwelgen von Kick zu Kick oder von Lustbefriedigung zu Lustbefriedigung. Da ist wahre Freude, wahres Lebensglück nicht zu finden. Er hat eine wunderbare Philosophie gemacht. Interessant ist eben der Ausgangspunkt, nicht so wie bei den anderen Griechen Tugend und Werte, sondern ein ganz einfacher biologischer Befund. Die Menschen wollen keine Schmerzen haben, wollen sich wohlfühlen. Wollen ihre Lüste befriedigen. Wie macht man das gut, dauerhaft, nachhaltig, ohne sich selbst zu schädigen? Also über Epikur gehen mit dieser Podcast.
Expedition Ruhepol. Der Podcast mit Dr. Michael Stoller.